Gebet starten, dass das nicht einfach nur eine Predigt ist, der eine sagt so, der andere sagt so, der andere sagt so, sondern ich möchte beten, dass wir uns auf das einlassen können, wo ich den Eindruck habe, dass Gott es mir aufs Herz gelegt hat, dass es uns mitnimmt, dass es uns verändert, dass wir das mit in die Woche nehmen können und nicht vielleicht nicht nur in die nächste Woche, sondern in die nächste Zeit, dass es lebendig wird. Und so bete ich jetzt, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest. Wir bitten dich ganz konkret, dass das Wort Gottes uns verändert und dass wir wirklich im Inneren aufblicken auf dich, Jesus, uns verändern lassen von deinem Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir jetzt Gnade gibst zum Sprechen und allen anderen Gnade zum Hören, damit wir nicht so wieder rausgehen, wie wir jetzt sind, sondern als veränderte Menschen mit einem Auftrag von dir. Amen. Spieglein, Spieglein an der Wand, da sind wir noch gerade dabei. So ein Spiegel kann ja ziemlich fies sein, wenn man morgens einen dicken, fetten Pickel auf der Nase ertappt und erwischt und sich so denkt, so Igitt, was ist denn das für ein komisches Geschwülst? Dieser Titel dieser Predigtreihe kommt ja aus diesem Märchen Schneewittchen, wo es ja auch nicht nur so alles nett ist. Der Königin geht es erst gut und später geht es ihr nicht mehr so gut, als sie gemerkt hat, oh, das ist noch eine hübschere Frau. Und genau, also es soll einfach darum gehen, in dieser Predigtreihe einen Spiegel sich vor Augen zu halten, einen geistlichen Spiegel. In der letzten Woche haben wir über unsere seelischen Beulen, so habe ich sie mal genannt, unsere Grenzen, könnte man auch etwas netter ausdrücken, nachgedacht über das Versagen oder unser eigenes Versagen, über Verluste und unsere Verletzungen. Und heute möchte ich mit euch über dieses Thema nachdenken, Gottes Liebe Raum geben. Und in dieser Predigt heute soll es um unser Verhalten gehen. Aus welchen Motivationen tue ich etwas? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und was ist meine Motivation dabei? Und jetzt würde ich mal sagen, dieser Titel, der klingt auf den ersten Blick vielleicht relativ nett. Gottes Liebe Raum geben, das klingt vielleicht so etwas schwulstig und nett. Aber ich glaube, dass es eines der schwierigsten Themen ist. Zumindest ist mir das in der Vorbereitung so gegangen, weil es um etwas geht, wo wir uns ganz leicht selbst täuschen lassen. Es geht also um ein Thema, was bei Christen häufig der Fall ist, dass man sich nicht selbst täuscht. Und dass wir mit unserem Verhalten manchmal Dinge tun, wenn wir dann genau hinschauen, dass wir dann merken, oh Mann, das ist vielleicht doch gar nicht alles so toll in unseren Motiven. Wir sind nämlich immer schnell dabei, etwas für Gott zu tun, aber nicht so leicht, dass wir es mit Gott tun. Und mir ist es in der Vorbereitung echt, dass manches Mal der Bleistift aus der Hand gefallen. Ich habe gearbeitet mit dem Computer, so modern bin ich auch. Aber ich habe manchmal gedacht, boah, heftiges Thema heute, auch heftiger Text. Werden wir gleich mal einsteigen. Also wir sind ja dabei, uns auch im Rahmen unserer Gemeinde DNA bei diesem Thema, wir sind echt, uns wirklich so mal die Frage zu stellen, hey, sind wir wirklich so aufrichtig und ehrlich miteinander unterwegs? Wir haben das hier nochmal aufgeführt. Wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um. Wir geben nicht vor, perfekt zu sein und tragen keine frommen Masken. Und das auch mal auf den Bezug unseres Verhaltens, uns von Gott Gottes mal so einen Spiegel vorhalten zu lassen. Darum soll es heute gehen. Ich hoffe, dass du nach dieser Predigt deine Motive und deine Handlungen überprüfst und dir das Ziel setzt, dass du dich selbst der Liebe Gottes wieder ganz neu hingibst und der Liebe Gottes in deinem Leben Raum gibst, weil das wird der Wendepunkt sein. Das wird das Entscheidende sein, dass wir diese Haltung haben, uns von Gottes Liebe treiben zu lassen. Mir begegnen immer wieder Menschen, die das gleiche Schicksal mit mir teilen, wo ich immer wieder den Eindruck habe, denen geht es auch so wie mir. Man hat so viele To-Dos im Kopf, man muss so viel machen, man ist manches Mal auch ganz schön am Rödeln und da ist manchmal gar nicht so viel Raum da. Und ich hoffe, dass ich euch damit hineinnehmen kann, auch auf die Momente, wo man da auch in seinem eigenen Verhalten von Gott geprägt eine Veränderung vornehmen kann. Immer wieder begegne ich auch Menschen, die unsicher sind, ob Gott sie wirklich liebt. Gilt die Liebe Gottes eigentlich auch mir? Und dann haben wir manchmal so ähnlich wie bei diesem Spielchen mit diesem Sonnenblümchen, Gänseblümchen. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Kennt ihr so vielleicht, so es geht mir gerade gut, Gott liebt mich, es geht mir nicht gut, Gott liebt mich nicht. ich habe heute Morgen in der Bibel gelesen, Gott liebt mich. Ich habe heute vergessen, in der Bibel zu lesen, Gott liebt mich heute nicht. So Unsicherheit auch. Was ist mit der Liebe Gottes? Gilt sie mir wirklich uneingeschränkt? Und da ist häufig auch in christlichen Kreisen, so eine Angst vor einem strafenden Gott. Und dass man aus Angst heraus Dinge tut. Und ich möchte heute mit euch einen der heftigsten Bibeltexte anschauen, die ich persönlich in der Bibel gefunden habe. Der ist nicht leicht zu verdauen, wie ich finde. Und ich möchte da auch nicht irgendwie etwas abschneiden oder diese Dynamik, die in diesem Text drin steht, die da rausnehmen. Ich werde diese Schärfe ganz bewusst nicht rausnehmen, die da drin steckt. Aber nicht, um dir Angst zu machen, sondern am Ende der Predigt und auch am Ende meiner Vorbereitung, so viel sei vorweggenommen, ist bei mir ganz viel Hoffnung da. Und ich hoffe, dass das bei dir auch der Fall ist, dass du am Ende merkst, wow, krass, was Gott mir anbietet, ist der Hammer. Es gibt einen Weg, dass mein Leben gelingen kann, also als Motor, die Liebe Gottes. Es ist ja manchmal so auch in der Medizin, dass da, je schlechter sie schmeckt, desto besser wirkt sie ja manchmal. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, der am Ende der Bergpredigt steht. Die Bergpredigt ist im Matthäus-Evangelium in Kapiteln 5 bis 7. Und da relativ am Ende sagt Jesus ganz schön krasse Worte. Die lesen wir mal. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenen Tagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Das sind heftige Worte, finde ich. Jesus warnt davor, dass wir das Reich Gottes bauen können, dass wir im Reich Gottes aktiv unterwegs sein können ohne ihn. Das sind doch beeindruckende Werke, oder nicht? Ich meine, wer hat letzte Woche all diese Dinge getan, Dämonen ausgetrieben, Prophetisches getan, Wunder gewirkt? Das sind schon die ganz großen Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und man steht davor manches Mal und denkt so, wow, das ist echt beeindruckend. Das sind erfolgreiche Christen. Haben die nicht alles richtig gemacht? Also wenn jemand erfolgreich ist im Reich Gottes, dann sind es doch wohl die. Und Jesus sagt dann, es sind nicht nur ein paar, zu denen er das sagen wird, sondern es sind viele. Es werden viele sein, zu denen, die zu mir sagen, Herr, Herr und so weiter und so fort. Und da stellt sich bei mir, und das ist die Schärfe daran, da stellt sich bei mir sofort die Frage, Herr, bin ich's auch? So geht's mir, wenn ich diesen Text lese. Gott, woher kann ich denn sicher sein, dass ich nicht zu denen gehöre? Diese Frage steckt für mich sofort in dieser ganzen Dynamik, in dieser ganzen Wucht drin. Was ist denn mit mir? Wir können das in den Evangelien schon lesen, dass auch damals schon Menschen sich von Jesus abgewandt haben. In Johannes 6 wird das beschrieben, dass Jesus hat 5000 Männer und plus Frauen zusätzlich noch satt gemacht und Kinder. 5000 Menschen sind satt geworden. Und alle sagen, den Typ, den machen wir uns zum König, dann geht's uns gut. Ist ja klar, wir sind immer satt, haben den Bauch voll. Und Jesus sagt, nee. Und wir können in Johannes 6 dann lesen, da sprach er noch zu der Menge, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn ihm vom Vater gegeben. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt dieser bekannte Satz von Simon Petrus. Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Also auch hier, ganz viele Menschen, ganz begeistert, Jesus, du bist unser König. Jesus macht dieses Spielchen nicht mit. Jesus widersetzt sich unseren Erwartungen. Und viele sagen, nö, dann nicht mehr, Jesus. Also wenn du nicht nach meinen Vorstellungen hier mitmachst, Jesus, nö, dann gehe ich weg. Nee, also Jesus, wenn du mich nicht satt machst, Jesus, so wie ich mir das vorstelle, und nicht meine Spielchen mitmachst, nee, Jesus, dann gehe ich weg. Das ist eine große Dramatik, die auch im Evangelium immer wieder mitschwingt. Und Jesus fällt hier ein verheerendes Urteil. Ich habe euch nie gekannt. Das irritiert doch, oder nicht? Die Bibel sagt doch etwas davon, dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind, dass Gott alles weiß in unserem Leben. Gott kennt uns selber besser, Gott kennt uns besser als wir uns selbst. Wieso sagt Jesus, dass er uns nicht erkannt hat? Wäre es nicht eigentlich andersherum logischer gewesen, ihr habt mich nicht erkannt? Es kann natürlich nicht gemeint sein, dass Jesus nichts von uns gewusst hat. Es geht nicht darum. Gott weiß alles. Wir glauben an einen allwissenden Gott. Gott ist auch überall da. Er ist allgegenwärtig. Das griechische Wort erkennen meint eine intime, persönliche Beziehung. Im jüdischen Kontext der damaligen Zeit erinnert dieses Wort sofort an den Anfang der Bibel, aus Genesis 4, wo es heißt, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar Kain. Daran hat man sofort gedacht. Das ist mit Erkennen gemeint. Es geht um eine liebende Vereinigung, um eine innige Verbundenheit. Darum geht es. Oder um bei unserem Bibeltext zu bleiben, man kann ganz viele charismatische Zeichen und Wunder erleben. Man kann nach außen hin erfolgreich sein und dennoch losgelöst von dieser liebenden Beziehung zu Christus leben. Und ich glaube nicht, dass dieser Text dazu angetan ist, dass wir mit dem Finger auf andere Menschen zeigen, die mit Gaben vom Heiligen Geist ausgestattet sind, so nach dem Motto, ja, das ist sicher auch so ein falscher Prophet. Ich glaube, dieser Text, der soll mir den Finger auf die Brust setzen und sagen, hey Jan, wie sieht's in deinem Leben aus? Er soll dir den Finger auf deine Brust sagen und sagen, wie sieht's in deinem Leben aus? Wie sieht's um deine innige Liebesbeziehung zu Christus aus? Wenn Christus mich nicht kennt, dann ist mein Leben bedeutungslos. Es geht um diese Beziehung, die Jesus im Johannesevangelium in anderen mystischen Worten ausdrückt, wo er dieses Bild benutzt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Frucht bedeutet, dass Jesus in jedem Aspekt unseres Lebens freien Zugang hat. Stellt euch das mal vor, eine Rebe hängt am Weinstock und sie sagt nur, durch diese Faser, dann lasse ich die Flüssigkeit und die Mineralien und so weiter nicht durch. So ein Teil darf, möchte ich am Weinstock sein, aber ein Teil möchte ich auch nicht dran sein. Diese Rebe wird keine Frucht entfalten können. Und eine Liebesbeziehung kann man nicht teilweise führen. Und ich glaube, dass uns das richtig vor Augen stehen muss, dass Christus sich wünscht, in unserem ganzen Leben freien Zutritt zu haben und wir uns ihm komplett zur Verfügung stellen, dass sein Heiliger Geist uns komplett ausfüllen darf und wir mit ihm in dieser liebevollen Beziehung leben können. Es geht dabei um einen Akt der Hingabe. Wenn wir mal an 1. Mose denken, die Frucht, die da von diesem Erkennen zu lesen ist, ist nämlich ein konkretes Produkt, oder nicht Produkt, sondern ein Mensch. Das Produkt der Liebe ist der Mensch. Das kann man vielleicht schon so nett sagen. Ich muss gestehen, dass an dieser Stelle ich persönlich an meine Grenze des Geschmacks komme, wie mir das vorzustellen, aber das ist das, dass wir dieses Bild vielleicht mal einen kleinen Moment ertragen können. Es geht darum, dass Gott in uns Leben stiften will und durch unser Leben Frucht bringen will. Aber zunächst einmal, dass wir ihm in dieser liebevollen Beziehung begegnen und unser Leben für ihn öffnen. Das passiert nicht im Vorbeigehen. Ihr merkt vielleicht, in welche Richtung es geht. Eine liebevolle Beziehung passiert nicht von allein. Ich bin seit 14 Jahren verheiratet. Ich habe in Wena geheiratet, am Standesamt, meine tolle Frau Esther. Stellt euch vor, ich hätte unterschrieben und gesagt, und tschüss. Und ihr würdet sie heute treffen und sie sagt, Jan Achtermann habe ich nicht gekannt, wenn ich mich seitdem nicht wieder mit ihr getroffen hätte, wenn ich mir keine Zeit genommen hätte, wenn ich nicht mit ihr essen gegangen wäre, wenn ich nicht mit ihr Rituale gepflegt hätte, wo wir Zeiten haben, wo wir miteinander uns austauschen können, wo wir ja auch irgendwo zweimal mindestens uns erkannt haben, dass wir zwei Kinder bekommen haben. Um jetzt mal dieses Bild nochmal zu benutzen. Eine liebevolle Beziehung zu Christus passiert nicht im Vorbeigehen. Dafür braucht es Raum. Und die Schlüsselfrage lautet, ist die Tür meines Herzens geöffnet für Jesus? Oder lasse ich mich von den Anforderungen in meinem Leben dermaßen in Beschlag nehmen, dass ich gar keine Zeit mehr habe für ihn, um ihm die Tür zu öffnen? Wir können ohne Jesus Gemeinde bauen. Wir können ohne Jesus unser Leben leben. Ich kann ohne Jesus eine Predigt vorbereiten. Ich kann ohne Jesus Lobpreis machen. Ich kann ohne Jesus Kinderstunde machen. Man kann vieles lernen. Das sieht nach außen hin gut aus. Ich tue ja ganz viel für Gott. Und die Bibel berichtet auch von Menschen, die beeindruckende Charismatiker waren, die auch tolle Sachen erlebt haben, ganz viel für Gott getan, aber nicht mit Gott lebten. Ich erinnere an Judas Iskariot, von dem wir letzte Woche gehört haben. Der hat auch Leute geheilt, der hat auch Leute befreit und so weiter. Und am Ende, ja, war er nicht mehr bei Christus. Oder wenn wir an einen Saulus denken, der ein Eiferer war für den Herrn. Alle Juden in der damaligen Zeit hätten gesagt, das ist ein toller Bruder, dieser Bruder Saulus, der so eifert für unseren Gott Jahwe. Der hat dabei gestanden, als Christen hingerichtet worden sind und hat geeifert für sie. Und er hat Gott sei Dank eine Bekehrung getan. Aber vielleicht hätten viele gesagt, boah, was die alles für Gott Beeindruckendes tun. Der bekannte amerikanische Erweckungsprediger Jonathan Edwards bringt diese Thematik auf den Punkt, wenn er sagt, das einzige Kennzeichen echter geistlicher Reife und geistlicher Wirksamkeit besteht darin, ob unser Tun ein Ausdruck von Agape ist, einer Liebe zu Gott und zum Nächsten, die sich selbst verschenkt. Das, sagt er, ist der Maßstab, das ist das Kriterium. Ist diese Liebe in unseren Herzen wirksam? Ist das, was wir tun in unserem Leben, Produkt davon, dass wir diese Liebe empfangen haben und diese Liebe weitergeben? Das ist der Knackpunkt. Die Liebe Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt. Paulus drückt das in anderen Worten aus, im ersten Korintherbrief, was Jesus hier in der Bergpredigt andeutet nur. Wenn Paulus schreibt im Korintherbrief, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, um mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Hier in diesem Text steht auch immer Agape im griechischen Urtext. Ich will jetzt keine große Ausführung über diesen Begriff machen, aber die Griechen haben drei Worte für Agape gehabt. Und das hier ist der stärkste Begriff, was man nur von Gott ausgesagt hat, nur von der Liebe Gottes ausgesagt hat. Agape bedeutet eine Liebe, die sich verschenkt, bedingungslos. Ich liebe dich und egal, ob du mich zurückliebst, egal, ob du mir auch etwas Gutes tust, ich liebe dich und ich tue alles für dich. Und das ist am Kreuz passiert. Als wir Menschen noch Feinde Gottes waren, hat Gott seinen Sohn gesandt und damit das größte Zeichen der Liebe in unsere Zeit hineingestellt. Gegen all unseren Zweifel. Einen historischen Fakt. Jesus Christus am Kreuz. Ich schenke mein Leben, weil ich dich liebe und dir das anbiete. Das ist aus meiner Sicht das größte Zeichen von dieser Hingabe, die hier gemeint ist. Und ist das in unserem täglichen Leben Ausdruck dessen, dass wir aus dieser Quelle schöpfen, Da stehen sich zwei Menschen gegenüber. Beide reden in Engelszungen. Da stehen sich zwei Menschen gegenüber. Beide reden prophetisch. Zwei Menschen haben beide göttliche Einsichten und Erkenntnisse. Zwei Menschen, beide haben einen Glauben der Berge versetzt. Zwei Menschen, beide spenden ihr ganzes Geld für die Armen. Und zwei Menschen, beide sterben als Märtyrer. Von außen die gleiche Form. Von außen die gleiche Form. Und wenn wir farbenblind werden, wie bei diesen Figuren, dann würden wir da zwei gleiche Figuren sehen. Aber es kommt auf diese Liebe an. Ob wir uns dieser Liebe ausgeben, hingeben und aus dieser Liebe leben. Was können wir also tun? Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, inwieweit fördert und hindert mein jetziges Lebenstempo meine Fähigkeit, Gottes Gegenwart und seinen Willen voll und ganz in meinem Leben zum Zuge kommen zu lassen. Wir können Dinge tun, auch in der Gemeinde, damit wir persönlich Anerkennung bekommen. Oder vielleicht, weil wir Angst haben, eine gewisse Angst vor Gott. Wir müssen noch etwas tun. Vielleicht sind wir getrieben ständig von den Umständen und Anforderungen im Leben. Auch Gott gegenüber kann man Dinge tun oder lassen. Jesus berichtet von einem Menschen, der seinen Dienern Geld anvertraut hat in Lukas 19. Da hat einer seinen Silber verzehnfacht, der andere hat es verfünffacht und der eine, der hat es vergraben, weil er Angst hatte. Und Jesus straft diesen Menschen, der aus Angst heraus falsch handelt. Es geht um die Angst, dass diejenigen Gaben und Talente, die wir erhalten und nicht genügen, dass die wir erhalten haben, nicht genügen, dass sie nicht wertvoll genug sind und wir damit zu wenig erreichen können. Um diese Angst geht's. Diese Angst ist immer auf sich selbst bezogen. Sie ist eine Form von Egoismus. Wie stehe ich da? Wie komme ich an? Was denken die anderen von mir? Was, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Und ihr Lieben, ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört von einer absolut beeindruckenden Frau, die diese Furcht überwunden hat, und zwar Maria Prean. Das ist eine Frau, die in Uganda lebt und sie hat diesen wunderschönen Satz gesagt: Gott, du musst dich um deine Ehre in meinem Leben kümmern, ich bin schon tot. Finde ich total genial. Diese Frau hat keine Angst mehr davor, was die anderen von ihr denken. Sie ist gefüllt von der Liebe Gottes. Und für mich sind das Menschen, die für mich Vorbilder sind. Weil ich kenne das. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Dienst. Ich kenne das, dass man aus falschen Motivationen heraus Dinge tut. Und wo Gott mir den Spiegel vorhält und sagt: Jan, schau mal dein Herz. Warum hast du das getan? Oder warum hast du das gelassen? Warum hast du da nichts gesagt? Oder warum hast du da was gesagt? Und wo ich merke, nicht immer ist es die Liebe Gottes, die mein Handeln durchdringt. Aber ich merke, motiviert auch durch diese Vorbereitung, ja, ich möchte mich Gott hingeben. Ich möchte, dass Jesus mich kennt, mich erkennt. Und dass ich ein Kanal sein kann für seine Liebe. Das ist das, was ich am Ende in diesem Text verstehe. Es geht nicht darum, dass wir alles tun für Gott, sondern dass wir uns Gott hingeben und sagen: Jesus, erkenn du mich, komm du in mich hinein, leg deinen Heiligen Geist in mich hinein und bring du Frucht durch mich. Eigentlich total entspannt. Keine Angst mehr, keine Furcht mehr, aber doch ernst. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, um die Verbindung mit Gott zu pflegen, sind die Konsequenzen vielleicht nicht sofort sichtbar. Aber man kann auf lange Sicht Schaden erleiden. Pete Scazzero in seinem Buch über emotional gesunde Leitung hat da einige Kriterien, die er vorschlägt, wo ich auch gemerkt habe, okay, da kann man ja mal drauf schauen. Er schreibt: Sie wissen, dass Sie nicht aus der lebendigen Beziehung zu Gott leben, wenn Sie ständig unter Druck stehen, weil Sie zu viel tun und zu wenig Zeit für alles haben, weil Sie immer in Eile sind, weil Sie immer vorschnell die Meinung äußern und Urteile fällen, weil Sie sich immer um andere darum kümmern, was andere von einem denken, weil Sie schnell in Abwehrhaltung gehen und leicht verletzbar sind, weil Angst, Stress und körperliche Anspannung auf Dauer ignorieren. Weil sie meistens mehr reden als zuhören. All diese Aussagen muss man, glaube ich, nicht in einer Absolutheit sagen, dass das immer zutrifft. Das möchte ich einfach mal hier offen lassen. Ich merke nur, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, boah, krass, viele dieser Kriterien stimmen. In meinem Leben zumindest. Wo ich merke, ich komme in Situationen hinein, ich bin nicht motiviert von der Liebe Gottes. Und dann fängt es an, dass solche Dinge in meinem Leben eine Macht über mich gewinnen. Angst und Sorge zum Beispiel. Wenn ich mich wieder ausrichte auf Gott, wenn ich mir seine Verheißung vor Augen führe, dann wird zumindest etwas heiler, etwas besser. Wie gesagt, ich will das nicht als absoluten Anspruch verstanden wissen, aber als Anstoß, das eigene Leben zu reflektieren. Wo bin ich hier durchdrungen von der Liebe Gottes? Man kann nicht mit Überschallgeschwindigkeit leben, ohne der Seele zu schaden. Das zumindest stimmt, würde ich sagen. Und wie kann das passieren? Piscatero schlägt vor, dass wir in unserem Leben Lebensregeln einführen und das praktizieren. In meinem Leben als Ehemann haben wir das auch getan. Wir haben geschaut, wo gibt es Möglichkeiten, dass wir uns treffen, dass wir miteinander spazieren gehen. Als wir noch keine Kinder hatten, sind wir jeden Morgen joggen gegangen, haben uns ausgetauscht morgens, zusammen gebetet. Wo haben wir Möglichkeiten, Begegnungen zu haben? Und das ist auch eine Frage an uns. Wo können wir Begegnungen mit Gott haben? In der Werbung der Volksbank und Raiffeisenbanken heißt es ja so schön, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Und wie wäre das, wenn uns die Liebe Gottes antreibt, wie es Paulus an einer Stelle ausdrückt im zweiten Korintherbrief, die Liebe Christi drängt uns, sagt er da. Und wie passiert das? Indem wir uns Gott und seinem Geist aussetzen, indem wir Zeiten haben des Gebetes, wo wir auch den Ruhetag feiern, Tagebuch schreiben wäre eine Möglichkeit. Ich werfe einfach mal so ein paar Ideen in den Raum. Nicht alles wird man umsetzen können, aber ich möchte euch anreizen, vielleicht das ein oder andere mal auszuprobieren, Experimente zu machen. Was passt zu mir? Was kann ich in meinem Leben einbauen? Wo sind diese kleinen Momente, wo ich mich Gottes Liebe aussetzen kann? Von Martin Luther wird berichtet, wurde er gefragt, wie sein Plan für den nächsten Arbeitstag aussehen würde. Und da hat er geantwortet, Arbeit von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen werde. Arbeit habe ich genug. Und deswegen starte ich die ersten 3 Stunden im Gebet. Gut, das wird nicht jeder machen können. Auch nicht jeder von uns ist Reformator und muss so diesen ganzen Stress aushalten, zum Glück. Aber vielleicht nicht eine 3 Stunden, aber vielleicht 5 Minuten. Und damit beginnt das. Gott sich hinzugeben. Wenn du morgens den Computer anmachst und sagst, Gott, jetzt brauche ich deine Hilfe. Jetzt muss ich gleich irgendwie Probleme lösen, hilf mir dabei. Aber ich liebe dich, Gott, und ich will mich deiner Liebe aussetzen. Wo haben wir in unserem Leben, in unserem Alltagsleben Zeiten der Ruhe, wo wir zur Ruhe kommen können? Wo wir mal lesen können oder Zeit in der Natur verbringen können? Oder wo können wir Beziehungen pflegen zu unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin oder zu unseren Geschwistern in der Gemeinde? Wo sind Menschen, die uns geistlich begleiten? In der Kleingruppe vielleicht oder in der Mentorenschaft? Mike Pilavecchi, ein englischer Pastor, hat gesagt, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Und dafür braucht es aber mehr als nur deinen eigenen persönlichen guten Willen. Dafür braucht es diese Zeit, wo du dich der Liebe Gottes aussetzt und der Heilige Geist in dir und durch dich wirken kann. Und das ist auch das Ziel für mich in dieser Predigt, das rüberzubringen, dass du anfängst, dein Lebenstempo zu überprüfen und deine Beziehung zu Gott zu pflegen. Weil das kann dir keiner abnehmen. Die Beziehung zu Gott kann kein anderer für dich pflegen. Die musst du selber pflegen. Und ich möchte dir heute einen klitzekleinen Vorschlag machen, wie du das machen kannst. Ich habe sogar ein kleines Handout für einige für euch ausgedruckt. Ich habe jetzt mal so einige vorbereitet, aber wer möchte, kann sich danach eins nehmen. Und wenn nicht genug da sind, kannst du mir eine E-Mail schreiben. Ich wollte auch nicht jetzt zu viele machen. Ich weiß nämlich nicht genau, wer von euch das mag. Ich habe mir gedacht, wenn du da ein Problem mit hast, dass du vielleicht mit 10 Minuten am Tag anfangen kannst. Und dann habe ich dir so eine klitzekleine Liturgie, die ich dir vorschlagen möchte. Erster Punkt, nimm dir 10 Minuten Zeit. Das bedeutet, dass du dein Handy ausmachst, dass du dein Telefon ausmachst und die Tür zumachst. Mach dir bewusst, und jetzt kommt ein Zitat von Bruder Lawrence: Um zu Gott zu kommen, braucht man weder Klugheit noch Wissenschaft, sondern nur ein Herz, das entschlossen ist, sich um nichts zu kümmern, als um ihn und nichts zu lieben außer ihn. Setz dich hin und öffne deine Hände, lies einmal folgenden Bibelvers, 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und dann steht da als letzter Impuls: Ruhe die verbleibende Zeit bei dem Gedanken, dass Gottes Angesicht über dir leuchtet. Und dann tust du nichts mehr. Der Vater im Himmel leuchtet dich einfach nur an mit seiner Liebe. Und in diesem inneren Aufschauen auf den Gott, der dich liebt, wo du nichts mehr tun musst, sondern dich einfach nur lieben lassen musst, verharrst du einfach den Moment und wartest, bis der Wecker klingelt. Und das machst du einfach ein paar Mal. Ich glaube, und ich bin dadurch inspiriert worden durch meinen Begleiter, meinen geistlichen Begleiter, der es immer wieder sagt, ich setze mich manchmal einfach, Heiner Russ, das ist ein Pastor aus Braunschweig, und der hat immer so schön gesagt, ich lasse mich einfach von Gott lieben. Ich setze mich hin und lasse mich von Gott lieben. Und ich habe erst gedacht, ich lasse mich von Gott, ja, okay. Aber und so ähnlich habe ich das verstanden, macht er das auch. Ein bisschen länger manchmal, aber ich möchte euch einfach nur einen ganz klitzekleinen, konkreten Schritt anbieten, wie ihr beginnen könnt, ein kleines Experiment zu machen, zum Beispiel in der nächsten Woche, wenn du sagst, ich habe da ein Problem mit. Und es gibt so viel super Literatur. Es gibt natürlich die Bibel, das wäre die Top-Literatur zu diesem ganzen Thema, aber auch praktische Anweisungen oder Ideen, wie man da weitergehen kann. Und wir wollen und werden auch diese Themen weiter in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auch in Predigten als Angebote einbauen, damit wir da wachsen können. Weil darauf kommt es an, dass wir aus der Liebe Gottes heraus leben können. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt merkst, Gott will nicht einfach, dass du sein Arbeitsmuli wirst. Dass du möglichst viel für ihn ackerst und rackerst. Sondern ich hoffe, dass du verstehst, der Vater hat dich so lieb, dass er seinen Sohn gesandt hat, weil er ohne dieses Werk dich nicht bekommen hätte. Und dass du dich lieben lässt von diesem Gott, der dann noch seinen Heiligen Geist in dich hineinlegt, damit er dich hineinnimmt in diesen Tanz der Liebe, der zwischen ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht. Und in dem du eingeladen bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit mit dort dabei zu sein. Und wenn Gott dich dann in diesem Alltag gebraucht, motiviert von der Liebe Gottes, dann kannst du das tun, was Augustinus gesagt hat: Liebe und dann tu, was du willst. Ich bitte euch, aufzustehen.